Meine Wahrnehmung ist schon, dass wir in den Unternehmen eine Situation haben, in denen im Moment von Top-Down große Statements häufig gemacht werden. Wir aber diese Ziele nur erreichen können, wenn die Organisationen sich auch in ihrer Kultur verändern. Und wenn da eine Art von Empowerment, kann man es nennen, oder Befähigung, Loslassen in die Organisation hinein passiert. Ja? Dass Leute auf allen Ebenen und in allen Rollen NachhaltigkeitsmanagerInnen sein können und wir nicht einfach nur eine Abteilung haben, die sich um die Nachhaltigkeit kümmert. Wir brauchen eigentlich eine Kultur der Nachhaltigkeit durch die gesamten Organisationen hinweg, denn nur dann können sich auch Prozesse verändern und wirklich Arbeitskontexte verändern.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
Oliver Kuschel
freuen wir uns heute auf zwei WissenschaftlerInnen, mit denen wir über ein Thema reden müssen, das Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt gemeinsam angeht. Die Zukunft der Wirtschaftslehre, was muss sich ändern, damit Enkelfähigkeit ein leitendes Handlungsprinzip in unserer Wirtschaft wird. Oliver, bitte stell du doch mal unseren ersten Gast vor.
Ja, das mache ich gern. Ja, unser erster Gast ist ein echter Gemeinwohl-Fan und auch ein Gemeinwohl-Profi gleichwohl und vereint nämlich Wissen in Psychologie, Betriebswirtschaft mit der Erfahrung in der Unternehmensberatung und hochdekorierter wissenschaftlicher Arbeit. Und das ist in der Kombination ja nicht recht häufig anzutreffen. Ja, er hat Psychologie in Oxford, Peking und schlussendlich in Jena studiert, war dann bei McKinsey 8 Jahre, also wirklich Ritterschlag als Unternehmensberater und ist dann aber wieder in die Wissenschaft gewechselt. Ich glaube, er hat, während er bei McKinsey war, promoviert, dann wahrscheinlich das Blut an wissenschaftlicher Arbeit geleckt und hat dann auch in St. Gallen letztendlich habilitiert und leitet jetzt den Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie und Führung an der HHL in Leipzig. Und besonders interessieren ihn die Themen Kompetenzmanagement, Unternehmensführung und Gemeinwohlbezug und das, oder neudeutsch dann eben Public Value von Organisationen. Und er sagt, du kannst nicht andere Menschen führen, wenn du dich nicht selbst führen kannst. Und wir haben ihn auch in Vorbereitung als hochdisziplinierten Menschen kennengelernt. Das war sehr angenehm in der Anbahnung. Und darüber und über viele andere Themen wollen wir heute mit ihm sprechen. Und ja, deshalb begrüßen wir sehr, sehr herzlich Professor Dr. Timo Meinhardt. Timo, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die schöne Einführung.
Ja, unsere zweite Wissenschaftlerin studierte hier im Ruhrgebiet an der Ruhr-Universität Bochum und promovierte dort mit dem Thema The Homo Economicus Under Pressure. 2015 erhielt sie denn den Deutschen Wissenschaftspreis für ihre Arbeit zur Resonanz auf soziale und nachhaltige Maßnahmen von Unternehmen, ein wichtiges Thema in der CSR-Politik. Danach, ein Jahr später, habilitierte sie im Themengebiet CSR und Kommunikation und das mit Auszeichnung. Wolfgang-Ritter-Preis und Roman-Herzog-Forschungspreis für soziale Marktwirtschaft sind nur zwei der Preise. Daraufhin übernahm sie den Lehrstuhl an der CSR an der Universität Mannheim, arbeitete sie sich dort auch intensiv in Start-up-Unternehmen ein. Das Thema Sozialunternehmertum und soziale Organisationen beherrschen ihren Forschungsalltag. Im November 2019 wurde unser Gast dann vom Wirtschaftsmagazin Kapital als Top 40 Under 40 der wichtigsten jungen Talente aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft in Deutschland gekürt. Im letzten Jahr trat sie ihr neues Amt als Prorektorin für Nachhaltigkeit und Informationsversorgung an und wechselt dies. Ja, und dazu wird sie gleich selbst etwas sagen können, nach Hamburg. Also eine kleine Überraschung für uns. Herzlich willkommen, Professor Dr. Laura Marie Edinger-Schons. Oliver und ich freuen uns sehr, dass du, Laura, nach deiner inspirierenden Keynote hier auf unserem diesjährigen Sommerfest nun auch bei unserem Podcast mitmachst.
Super, vielen Dank auch von meiner Seite. Freue mich, dabei zu sein.
Ja, und dann springen wir direkt rein. Timo, ich habe es ja eben in der Anmoderation gesagt, also bei McKinsey zu sein und dann gut, nach 8 Jahren, glaube ich, waren es, dann in die Wissenschaft zu wechseln, ist jetzt nicht der übliche Move, ja. Was hat dich damals dahin getrieben? Hattest du das Gefühl, wir werden ja noch viel über Impact und Nachhaltigkeit reden, dass du als Person eine größere Wirkung als Wissenschaftler entfalten kannst, denn als Berater?
Ja, für mich war die Beratungswelt immer ein Zwischenschritt. Von Anfang an war auch dort im ersten Auswahlgespräch schon das Thema, die Wissenschaft nicht zu verlassen, beziehungsweise auch Bezüge zu haben mit dem Promotionsverfahren oder Promotionsvorhaben innerhalb der McKinsey-Zeit, auch für Wissenstransfer zu sorgen. Insofern war das keine völlig fremde Welt, sondern immer eine an die Wissenschaft angekoppelt. Und irgendwann kam das Angebot, zurückzukehren. Und dann dachte ich, jetzt ist es soweit, diesen Zwischenschritt zu beenden. Das war also nie der Plan, langfristig in der Unternehmensberatung zu bleiben, sondern immer dann auch in die Akademie zurückzukommen. Und im Nachhinein war das eine tolle Zeit, weil ich dort auch mein Forschungsthema gefunden habe. War es eine tolle Zeit, weil ich auch gesehen habe, auch bis heute davon profitiere, wie man in solchen Strukturen denken kann, die über das Individuum hinausgehen. Und war es auch eine tolle Zeit, weil es einfach eine gute Basis lieferte für die Frage nach Impact. Darauf kommen wir sicher gleich nochmal zurück.
Laura, du hattest ja eine spieltheoretische Promotion abgelegt zum Thema Homo economicus under pressure. Ich übersetze das jetzt mal ganz frei. Wann hast du eigentlich verstanden, dass dieses Leitbild der Wirtschaftslehre tatsächlich unter Druck geraten ist?
Also ich glaube, so das Interesse für Nachhaltigkeit hat bei mir super früh schon angefangen. Ich glaube, ich habe schon in der Grundschulzeit mal irgendwann so einen Müllbaum gebaut und beim Museum der Stadt Bochum ausgestellt. Dann war ich im Studium viel auf Reisen. Und du hast ja gerade meine Dissertationszeit erwähnt. Insgesamt war ich in Summe 3,5 Jahre in Südostasien unterwegs. Und die Zeit hat mich da sehr geprägt. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich war zum Beispiel in Ostjava am Gunung Ijen, das ist eine sehr große Schwefelmine. Da kann man als Tourist hochgehen, ist schön. Und dann bekommt man aber gesagt, bitte nicht länger als 15 Minuten oben am Kraterrand bleiben, weil das ist nicht so konform mit Gesundheitsstandards, die wir gewohnt sind. Kriegt man Kopfschmerzen. Und dann sieht man die Arbeiter, Arbeiterinnen, Kinder auch teilweise, die da 3-mal am Tag hochmarschieren und große Körbe Schwefel runtertragen und die eine Lebenserwartung von circa 40 Jahren haben. Ich bin gerade 40 geworden, also das wäre jetzt bei mir das Ende meines Lebens wahrscheinlich. Und ich stand da, hatte mein Leben noch vor mir gefühlt, Anfang 20, und habe einfach einen Schock gehabt und habe gedacht, das sind unsere Lieferketten, ja, so funktioniert unsere Wirtschaft. Dann habe ich versucht rauszufinden, welche Unternehmen beziehen eigentlich den Schwefel von da. Und es gab einfach null Transparenz. Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, ich möchte in der Wissenschaft bleiben und ich möchte genau zu dem Thema forschen. Unternehmensverantwortung, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und wie kriegen wir diese riesige Transformation eigentlich hin?
Ja, da übernehme ich gerne, Laura, vielen Dank. Weil du sagst, okay, das hat dich so schwer beeindruckt, ja, und jetzt versuchst du natürlich auch durch deine wissenschaftliche Tätigkeit und die Ausbildung von jungen Studierenden letztendlich da auch die Saat des Guten zu legen. In Bezug auf Timo die Frage, du hast dich, widmest ja dich den Themen Gemeinwohl und Führung, ja, und wie passen diese beiden Dinge zusammen, ja, und wahrscheinlich gehören sie auch ganz eng zusammen, weil ohne gute Führung wahrscheinlich auch keine Gemeinwohlorientierung von Unternehmen und Organisationen. Aber wie verbindest du, du hast ja auch ein eigenes Führungsmodell kreiert mit Kollegen zusammen, da wirst du bestimmt noch was zu sagen, aber wie passen Führung und Gemeinwohl oder Nachhaltigkeit oder Impact, wie man es nennen will, eigentlich zusammen oder müssen sie eigentlich zusammengehören?
Ja, da gibt es verschiedene Einflugwege, um sich dem Thema zu nähern. Einer davon ist ganz sicher, dass die Idee von unserem Gründervater des Faches, Peter Drucker, Organisationen haben, ob sie es wahrnehmen oder nicht, ob sie es bewirtschaften oder nicht, sehen oder nicht, eine gesellschaftliche Funktion. Also alles Handeln der Führung hat Auswirkungen auf das Umfeld, auf die Region, ist weit mehr, als wir heute in Bilanzen sehen können. Und wenn man sich so dem breiten Impact-Begriff annähert über Peter Drucker, ist man sehr schnell bei der Frage, wie kann man das zu fassen versuchen? Führung, die breit wirkt, Führung, die sich bewusst ist, ihrer Wirkung in einem Ökosystem, in einem Netzwerk, in ihrem größeren Ganzen. Und der Gemeinwohlbegriff ist für mich ein Begriff, der einer der stabilsten Begriffe seit 2000 Jahren ist, um etwas anzusprechen, was das Kollektive, das Soziale, das Gemeinsame ausmacht. Und eben auch die Spannung deutlich auf den Punkt bringt zwischen meinem Wohl, dem individuellen, dem egoistisch meinetwegen und dem gemeinsamen Wohl. Allein der Begriff Gemeinwohl enthält auch mein Wohl. Die ersten beiden Buchstaben weggestrichen, gibt mein Wohl, ein zweiter vorgeschrieben, gibt Gemeinwohl. Und diese Spannung finde ich extrem interessant, zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven zu vermitteln, ob das nun der Markt macht, ob das der Regulator macht. Und da ist Führung gefragt, diese Dinge zu ordnen, soweit sie denn überhaupt ordnenbar sind. Und gemeinwohlorientierte Führung ist insofern keine Erfolgsbeglückung, Gutmenschentum, wenn man es so aus meiner Sicht zu Unrecht abwertend sagen wollte, und ist der Versuch, sich der multiplen, komplexen Wirkungen, die unternehmerisches Handeln, die Wertschöpfung aufs größte Ganze hat, bewusster zu werden und die eher philosophische, juristische, theologische Diskussion zum Gemeinwohl anschlussfähig zu machen für Unternehmen, für Firmen, aber auch für Verwaltungen. Und so treffen sich die beiden Begriffe, die jeweils für sich genommen eine Riesenhistorie haben und zum Glück auch entsprechend umstritten sind. Und davon lebe ich ja auch, denn sobald Begriffe zu genau definiert werden, werden sie langweilig. Begriffe müssen offen bleiben und deshalb bin ich auch ein Streiter für einen offenen Gemeinwohlbegriff, der liberal ausgedeutet eben heute was anderes als gestern bedeuten kann. Insofern ist Gemeinwohl auch Verhandlungssache und auch da ist wieder Führung gefragt. Insofern ergeben sich verschiedene Einflugschneisen, wie gesagt, um die beiden Phänomene miteinander in Verbindung zu bringen.
Aber sagen wir mal so kurz zusammengefasst, ist eine Gemeinwohlorientierung mehr als eben nur die Orientierung auf das Wohl zum Beispiel von Shareholdern, also indem du halt Stakeholder, also die Umwelt, die Gesellschaft mitdenkst in deinen unternehmerischen Entscheidungen?
Auf alle Fälle. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter als eine Stakeholder-Theorie vorgeschlagen, die im Kern ja sagt, Anfang der 80er Jahre entwickelt von Freeman, achte auch auf die Anspruchsgruppen, was eine Übersetzung sein kann, deren Erwartungen. Der Gemeinwohlgedanke geht einen Schritt zur Seite, zurück, wird er weiter. Ich will es gar nicht zu hochjubeln, aber geht in eine andere Richtung. Er sagt, auch bei den Anspruchsgruppen kommt es nicht allein darauf an, was die für Erwartungen haben, sondern auch bei den Anspruchsgruppen zu fragen, was sie für Vorstellungen haben, was für alle zutrifft, also was den Gemeinwohlbeitrag betrifft. Denn nur so kann man aus meiner Sicht heute die so enorm heterogenen Erwartungen von Stakeholdern auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und dementsprechend gilt es nicht nur Stakeholder nach ihren Stakeholder-Erwartungen zu fragen, sondern auch Stakeholder zu fragen, was verbindet uns denn? Und dieser Gedanke des Gemeinwohls hat in den letzten 10 Jahren auch an Konjunktur, an Schwung gewonnen, in allen möglichen Richtungen. Und aus meiner Sicht tut die Wirtschaft gut daran, sich nicht nur daran auszurichten, ihren Produkten und Dienstleistungen, sondern auch aktiv diesen Begriff mit zu besetzen. Denn wird sie wirtschaftlich macht, machen es andere.
Vielleicht darf ich da direkt mal reinspringen, weil da waren jetzt schon 2, 3 Punkte drin, die ich total spannend fand. Also erstmal, Timo, fand ich super spannend, dass du diese Ebene individuell, kollektiv angesprochen hast und auch die verschiedenen Entwicklungsprozesse auf diesen Ebenen. Das, finde ich, ist etwas, was unglaublich zentral ist. Ne? Wir sprechen ganz häufig über Organisationen, Firmen, die jetzt ihren Higher Purpose definieren und propagieren. Dann ist ja in den USA gerade ganz groß die Kritik des Woke Capitalism. Ja, auf einmal sagen die Firmen, sie sind erwacht und haben ein Higher Purpose, aber liefern sie denn überhaupt? Gleichzeitig, finde ich, sehen wir auch auf individueller Ebene, dass gerade in der Covid-Zeit ganz viele Menschen so ein bisschen aufgewacht sind, in dem Sinne, dass sie sich gefragt haben, was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Arbeit und kann ich eigentlich in meinem Job etwas Sinnvolles bewirken oder möchte ich etwas ganz anderes mit meinem Leben tun? Und da glaube ich auch, dass diese beiden Ebenen sehr, sehr eng verzahnt sind, ne? Und dass man sich mal fragen muss, wie entsteht denn eigentlich aus diesen Persönlichkeitsentwicklungsprozessen dann das Kollektive? Und da, finde ich, ist eine ganz große Relevanz hat dieses Konstrukt der Macht, ja. Ihr habt vielleicht gehört von dem neuen Buch von Henry Münzberg, der über Rebalancing Societies gesprochen hat, und der ganz klar auf den Punkt bringt, in einer Gesellschaft, die durch Macht sehr stark strukturiert ist und in der wir nicht gleiche Menschenwürde zum Beispiel als Grundsatz haben und Menschen gleiche Rechte und gleiche Stimme haben, kommen wir auch nicht in einen Prozess, wo sich Gemeinwohl gleichberechtigt entwickeln kann. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir bei der Stakeholder-Theorie berücksichtigen müssen. Wir haben zwar jetzt ein Verständnis davon, dass Organisationen ihre Stakeholder hören sollten, mit denen in Dialog treten sollten. Ob das dann passiert, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber häufig haben ja die Gruppen, die am, sag ich mal, negativsten betroffen sind von Unternehmensaktivitäten, die leiseste Stimme, die haben am wenigsten Macht, sich überhaupt in den Dialog einzubringen. Und ich glaube, dieser, wenn wir auf individuell und kollektiv schauen und auf die Dialogprozesse, die wir da brauchen, um Gemeinwohl zu befördern, dann dürfen wir die Machtstrukturen, die im Moment einfach nicht gut organisiert sind, nicht außer Acht lassen, oder Timo, was würdest du dazu sagen?
Ganz genauso. Also die Vermachtung dieser Strukturen führt dann eben auch zu Gegenreaktionen, zu Widerständen und dieses nicht Entmachten, aber diese der sklerotischen Vermachtungstendenz etwas entgegenzusetzen, ist vielleicht auch mit ein Treiber der neuen Partizipationsbewegungen, die mit Empowerment, auch die Diversity-Diskussion von dort her kommend, auch ganz stark auf den Punkt bringt, um im Sinne von Henning Mintzberg ein Rebalancing hinzubekommen. Und wir als Sozialwissenschaftler, klar, wir können erklären, wir erstmal versuchen wir zu beobachten, erklären können nur die experimentell arbeiten. Also du, Laura, ich kann nur beobachten und beschreiben, du kannst erklären, Experimenten. Aber zumindest den Diskurs, die Narrative zu analysieren, die verwendet werden, auch die Sprache der Macht zu dekodieren und da auch für uns von unserer Seite einen Beitrag zu leisten. Und für mich ist die Gemeinwohldiskussion der Versuch, den Gemeinwohlbegriff nicht einfach beliebig im Sinne von fluide zu halten, aber doch immer wieder zu demaskieren, wo der Begriff vereinnahmt wird, andere zu ermutigen, ihn auch zu benutzen, etwa statt des Gerechtigkeitsbegriffes den Gemeinwohlbegriff mal zu benutzen, denn das macht etwas mit Führungskräften, sobald sie diesen Begriff aussprechen, nicht nur als Politikerin, sondern eben auch als Unternehmenslenker, darüber ins Gespräch zu kommen, ist schon eine Frage der Sprache. Sprache ist Macht. Und wenn die Sprache hat, definiert die Macht, oder Macht ist ganz wesentlich durch Sprache vermittelt. Und da sehe ich auch eine Aufgabe von uns, diese Diskurse zu begleiten. Und da ist der Gemeinwohlbegriff zwar sehr dehnbar, hat aber doch substanzielle Eckdaten, würde ich behaupten, und ist nicht nur prozedural im Sinne von Jürgen Habermas aus Verfahren heraus zu abzuleiten, sondern immer auch zu hinterfragen, wie weit hängt er mit dem zusammen, was du gesagt hast, Laura, mit Menschenwürde, ein ganz zentraler Kernwert des Gemeinwohldenkens, wenn wir ihn in einer Demokratie halten wollen. Gemeinwohlbegriff kann man auch in Diktatur durchprügeln, benutzt man dieses harte Wort. In einer Demokratie wird er eben ausgehandelt und hat eben trotzdem Rahmenbedingungen. Und da bin ich als Psychologe dann mit meinen Überlegungen dabei zu sagen, es sind menschliche Grundbedürfnisse, an denen sich das festmachen lässt. Und all along kann man nicht dauerhaft Menschen erniedrigen, verletzen, klein halten, ohne dass es zu Tendenzen des Zerlegens, der Spaltung führt, der Polarisierung. Und da ist der Gemeinwohlbegriff vielleicht ein Friedensbegriff, der vermittelt zwischen individuellen und kollektiven Bedürfnissen. Und insofern fast ein Harmoniebegriff, der versucht, friedlich die Dinge ins Gespräch miteinander zu bringen und eben nicht noch weiter zu polarisieren. Nicht, dass Gemeinwohl zudeckt. Gemeinwohl deckt auch auf. Aber doch als Gesprächsangebot, als Verständigungsangebot, da, wo der Zusammenhalt bedroht ist, da, wo die Moral am Boden liegt, etwas auszuhandeln, was alle anspricht. Und das macht der Gemeinwohlbegriff, glaube ich. Wenn er mich fragen würde, Oliver oder Laura oder Dirk, was ist eigentlich Gemeinwohl? Dann würde ich heute sagen, November 2022, Gemeinwohl ist, wenn die Beziehung stimmt. Beziehung zwischen Menschen, Beziehung zwischen Menschen und Organisationen, Beziehung zwischen Menschen, Natur und Technik. Gemeinwohl ist, wenn die Beziehung stimmt, ist also auch ein Beziehungsphänomen und ist nicht einfach Umverteilung oder Abschaffung des Privateigentums. Es gibt also ganz unterschiedliche Bedingungen und Rahmenbedingungen, unter denen die Beziehung stimmen kann. Und dafür interessiere ich mich.
Die Beziehungen müssen auch stimmen innerhalb eines Unternehmens. Da gibt es ja noch einen Stakeholder, das sind die Mitarbeitenden des Unternehmens selber. Du hattest vorhin zu den Führungskräften etwas gesagt, Timo. Die Frage geht jetzt an dich, Laura. Du hast dazu geforscht, zu Themen wie Mitarbeiterengagement, neue Arbeit und Unternehmensdemokratie. Welche Rolle spielen denn eigentlich dann die Mitarbeitenden im Unternehmen? Welche Macht haben sie denn dann auch? Und können sie entsprechend Beziehungsmanagement machen oder bleiben die außen vor?
Also ich würde sagen, bis jetzt haben die viel zu wenig Macht leider. Und das ist ein Punkt, an dem wir kollektiv alle arbeiten müssen, in allen unseren Rollen, in denen wir sind. Was ich sehe, ist, dass in ganz vielen großen Unternehmen noch sehr hierarchische Strukturen und Top-Down-Entscheidungsprozesse vorherrschen. Es ist ja in dieser ganzen Diskussion um, wie kriegen wir eigentlich eine Legitimation von den Unternehmen besser hin. Eine große Frage, ist die Demokratisierung der Unternehmen eine Lösung? Ne? Ist die Internalisierung der Demokratie in Unternehmen eine Lösung? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Meine Wahrnehmung ist schon, dass wir in den Unternehmen eine Situation haben, in denen im Moment von Top-Down große Statements häufig gemacht werden. Wir aber diese Ziele nur erreichen können, wenn die Organisationen sich auch in ihrer Kultur verändern. Und wenn da eine Art von Empowerment, kann man es nennen, oder Befähigung, Loslassen in die Organisation hinein passiert. Ja? Dass Leute Leute auf allen Ebenen und in allen Rollen NachhaltigkeitsmanagerInnen sein können und wir nicht einfach nur eine Abteilung haben, die sich um die Nachhaltigkeit kümmert. Wir brauchen eigentlich eine Kultur der Nachhaltigkeit durch die gesamten Organisationen hinweg, denn nur dann können sich auch Prozesse verändern und wirklich Arbeitskontexte verändern. Das sehe ich bis jetzt in sehr wenig Unternehmen. Es gibt einige Unternehmen, die jetzt solche Social Intrapreneurship-Programme entwickeln, ja, und sagen, wir machen mal so kleine Innovationslabore, Wettbewerbe, die aber häufig, das beobachte ich zumindest so, Angst davor haben, damit in ihre Kerngeschäftsprozesse reinzugehen, weil dann würde ja das Kerngeschäft in Frage gestellt, ne? Ist das denn dann nicht nachhaltig? Also ich glaube, das ist etwas, wo die Unternehmen ruhig mutiger sein sollten und wo auch natürlich die Führung gefragt ist, von oben das vorzuleben und auch mal loszulassen, von unten und auch aus der Mitte, die Mittelmanager werden nämlich häufig vergessen, alle gefragt sind, das einzufordern, Druck auszuüben und sich auch im Sinne eines Jobcrafting in neue Rollen zu begeben und einfach mal diese Organisationsentwicklung voranzutreiben. Aber Timo, da würde ja, mich auch deine Meinung natürlich
noch,
interessieren.
Du hast gesagt, dass also sich die Mitarbeiter noch auch viel zu wenig Macht haben, so hast du es formuliert. Siehst du da, wie siehst du eigentlich da die Rolle der Mitbestimmung? Also wir haben ja da in Deutschland das Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetzlichkeiten und doch da eigentlich eine ganz gute strukturelle Balance geschaffen, die auch durchaus tragen kann. Da an jedem Unternehmen ist unterschiedlich, je nachdem wer das anführt, aber von der Struktur her haben wir doch bestimmte Machtbalancierungsmechanismen.
Ich glaube, dass wir da in Deutschland tatsächlich weiter sind als in anderen Ländern. Ich glaube aber, dass es natürlich auch ein kollektiver Lernprozess ist, sich überhaupt in neue Rollen zu begeben. Wir sind ja in Deutschland einerseits, wie du sagst, die Governance ist häufig schon gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber die Frage ist, was mit der Kultur und was ist auch mit dem Selbstverständnis von Personen in den Systemen? Ich glaube, dass wir als Deutsche schon sehr viel gelernt haben, in hierarchischen Strukturen uns zurechtzufinden. Und das heißt natürlich auch, dass man manchmal für Dinge auch nicht zuständig ist, ja? Und das kann ja auch mal eine Erleichterung sein, dafür nicht zuständig zu sein. In dem Moment, wo man sagt, ich nehme dieses Thema an, ich gestalte das mit, nimmt man natürlich auch eine gewisse Verantwortung an. Und das kann natürlich auch riskant sein. Also ich glaube, auf allen Ebenen müssen bestimmte Personen lernen, mehr Verantwortung abzugeben und auch mal die Kontrolle abzugeben, was ja manchmal auch eine Verunsicherung mit sich bringt. Und andere Personen müssen lernen, mutiger zu sein, Verantwortung anzunehmen und sich damit vielleicht auch mal das Risiko zu begeben, ja, Kritik zu bekommen für Entscheidungen, die sie vorher vielleicht nicht selber getroffen haben. Ich glaube, das ist eben nichts, wo nur top-down mehr Kontrolle abgegeben werden muss, sondern es ist wirklich auf allen Ebenen ein Wandlungsprozess, wo man ein bisschen mehr Vertrauen auch ineinander braucht, was wir vielleicht in der Vergangenheit nicht so stark hatten. Ich glaube, dass viele, das habe ich auch in meinen eigenen Praktika so wahrgenommen, viele Organisationen sind sehr angstgetrieben. Ja, da wird wirklich gegeneinander gearbeitet. Es gibt wenig Kultur des Miteinanders. Und ich glaube, das muss man ja zuallererst mal stärken als Basis dafür, damit eine andere Art des Miteinanders überhaupt möglich sein kann, dieses Vertrauen zueinander.
Ja, wie du sagst, super spannend, eure Ansichten zu dem Thema. Jetzt ist die Frage, wie kann man das nicht nur theoretisch letztendlich auch fundiert begründen, sondern wie kriegt man das letztendlich transferiert in die Wirtschaft? Und ich will nochmal Peter Drucker, zumindest habe ich ihn immer so zitiert, Timo, wenn ich als Berater unterwegs war, da habe ich immer gesagt, if you can't measure it, you can't manage it. Also, du musst ganz klare Messbarkeit herstellen, sonst ist das alles zu vage. Ja, und jetzt kennen wir das ja in der Betriebswirtschaft ganz schön. Da werden ja sogenannte Schlüsselgrößen oder Key Performance Indicators definiert. Ja, die sind in der Regel eben wirtschaftlich bedingt irgendwie aus der Kostenrechnung oder der Bilanz abgeleitete Ziele, Umsätze, was auch immer. Und danach lässt sich natürlich schön steuern, weil ein Euro oder ein Dollar, der dann da steht, relativ hart und definiert ist. Und deshalb funktionieren natürlich Organisationen dann auch ganz gut, weil die Ziele dann relativ klar sind. Und wie passt jetzt eigentlich dann das Thema Gemeinwohl, ne, was ja, du sagst, als Wissenschaftler gut, wenn nicht was klar definiert ist, weil dann kann man darüber streiten, aber wie passt dann ein nicht genau definierter Begriff dann in die Führung von Organisationen, wo ich sage, hey, ich kann nicht 20.000 Leute führen, wenn jeder was anderes versteht unter dem, was ich eigentlich will. Und wie kriegen wir dann eigentlich, und ich sage ja immer, wir müssen anders bilanzieren, aber will das Thema nicht aufmachen, wir müssen solche Dinge auch mit in die Bilanz und in die G&V und den Jahresabschluss kriegen, knallhart, dass es zu einer Ausschüttungssperre führt, ne, dass die Shareholder dann auch spüren, was denn letztendlich nicht gemeinwohlorientiertes Handeln des Unternehmens bedeutet, nämlich weniger Dividende. Ist das eine Lösung oder was habt ihr für Ideen, wie wir diese guten Ansätze, die ihr gerade definiert habt, tatsächlich relativ schnell übertragen können in die Praxis, weil alle sagen, wir haben nicht mehr genug Zeit. Ja, die Zeit läuft weg und wir können nicht nur 30 Jahre nach guter Führung ringen, sondern wir müssen recht schnell in die Richtung wechseln in der Wirtschaft. Ich übergebe erstmal an Timo, sonst antwortet er beide. Aber
also ich teile sehr, was du sagst, diesen Sense of Urgency, dass es vielleicht nicht mehr 5 vor, sondern schon 3 nach 12 ist. Und man kann da fast kollektiv depressiv werden, wenn man sich überlegt, was uns an Handlungsspielraum vielleicht bleibt. Ohne sich davon einschüchtern zu lassen, ist ja trotzdem was zu tun. Und der Satz, den du eingangs zitiert hast, Oliver und Peter Drucker, der ist schon ein diabolischer Satz. Er war sich, glaube ich, auch bewusst, worin zu sagen, dass das Teuflische dieses Satzes besteht. Einerseits gibt er genau dem Futter, was Manager wollen, Zahlen, Daten, Fakten. Andererseits war Peter Drucker, der würde ich Ihnen verteidigen, auch immer bewusst, dass die wichtigsten Dinge im Leben eben nicht in Zahlen, Daten, Fakten gemessen werden können. Und in dieser Spannung bleibt nur der Mittelweg, vernünftige Zahlen, Kompromiss zu finden. Und daran arbeiten wir seit Jahren mit einer Public Value Scorecard, mit einem Gemeinwohlatlas, mit einem Gemeinwohlradar, in dem wir versuchen, im Sinne von vernünftigen Indikatoren, die auch genügend Interpretationsspielraum lassen, transparent zu machen. Und die Begrifflichkeit des Gemeinwohls, so offen sie im Großen bleiben muss, muss genauso scharf im Kleinen dann adjustiert werden. Also ein Beispiel, wir haben eine Studie durchgeführt in diesem Jahr für die Handelskammer Hamburg und haben deren Gemeinwohlbeitrag in Hamburg und Umgebung gemessen. Ich bin ganz mutig und sage, das wird gemessen und nicht nur geschätzt, sondern gemessen. Und dieser Gemeinwohlbeitrag ist dann für die Handelskammer durchaus auch maßstabsbildend für eigenes Denken und Handeln. Das heißt, je näher man an eine Organisation rankommt, desto eher kann man es auch scharf stellen. So offen er im Großen bleiben muss, der Begriff, so klar kann man im Kleinen bzw. auf Organisationsebene runterbrechen. Aber Handelskammer Hamburg ist eben nicht Handelskammer Leipzig. Das will ich mit offen halten, dass in Leipzig andere Maßstäbe noch gelten dürfen als etwa in Hamburg aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist der Versuch, das dann sozusagen scharf zu stellen über solche Scorecards oder Messverfahren.
Ich kann da vielleicht nochmal kurz reinhüpfen, weil das ist auch eins meiner Lieblingsthemen im Moment. Denn Timo, du hast ja eingangs gesagt, wir sind ja in so einem Verhandlungsprozess. Was ist eigentlich Gemeinwohl und wie können wir uns da irgendwie auf eine gemeinsame Konzeptualisierung einigen? Und das passiert ja gerade weltweit, nicht nur irgendwie in Deutschland oder Europa. Und man sieht da ja auch, wie schwer es ist, ja, verschiedene kulturelle Kontexte, geografische Kontexte, wirtschaftliche Interessen irgendwie zusammenzubringen. Und wir sehen ja ganz viel Entwicklung in der Regulation gerade, ne, mit CSRD und Taxonomie und so, das ist ja auch schon angesprochen, wie schwierig das auch für die Firmen ist. Und in dem Zuge gleichzeitig ja, je mehr es ins Geschäft rückt, ins Kerngeschäft, die Kritik an ESG-Daten und dass es eigentlich alles Quatsch ist, ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Entwicklungen rund um Impact Valuation mitbekommen habt. Es gibt ja jetzt auch einige Initiativen, die sagen, wir müssen alle Impacts in Geld umrechnen. Da gibt es einen Zusammenschluss von 20 plus Großkonzernen, die das jetzt schon pilotiert haben und die sagen, wir möchten damit eigentlich einen Standard erarbeiten. Und das sehe ich als etwas, wo wir viel mehr Diskussion drum brauchen, ja? Denn alle schreien nach Standardisierung, aber Standardisierung heißt natürlich auch, wenn wir jetzt einen Standard haben und sagen, das Top-Management versteht eben nur Geld, deswegen müssen wir alles in Geld umrechnen, heißt natürlich auch, dass wir sehr schnell an einem Punkt sind, dass ganz viele Stimmen ausgeschlossen werden, ganz viel Heterogenität auch in Wertvorstellungen ausgeschlossen wird und wir auch zu einer Situation kommen, wo wir eben so eine Ökonomisierung dieser sozialen Wertvorstellung haben, die Effekte auf allen möglichen psychologischen Outcomes haben kann, ne? Und ich glaube, dass ist immer ein Thema, was mich so ein bisschen aufregt, dass wir da viel zu wenig drüber sprechen. Das passiert alles gerade so ein bisschen in so einem Expertenzirkel. Manchmal sind WissenschaftlerInnen dabei, manchmal nicht. Viel davon ist nicht Open Source, viel ist nicht gepeer-reviewed. Und wir kommen wahrscheinlich relativ schnell an den Punkt, dass diese Dinge gesetzt sind, ohne dass wir intensiver drüber gesprochen haben. Und ich finde, dass würde ich dir zustimmen, Timo, Gemeinwohl ist Verhandlungssache und wir sind gerade an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo wir uns das erste Mal weltweit darauf einigen müssen, wie wir diese Dinge messen und das wird Effekte haben für die Leute, die ich eingangs erwähnt habe, am Gunung Ijen, die da den Schwefel aus der Mine holen. Also alle werden betroffen sein und im Moment ist es ein sehr kleiner Zirkel von Experten, die die Entscheidung treffen und da könnte man auch von modernem Kolonialismus sprechen. Ne? Also das ist ein Thema, da rede ich mich jetzt in Rage, aber ich kann mir das nur bewegt zustimmen, mich sehr.
Wenn die SDGs schon imperial waren, ist das nächste, was kommt, kolonial.
Ja. Ja, also das ist aber vielleicht auch ein interessanter, ja, sage ich mal, Spannungsfeld vielleicht zwischen uns beiden, weil ich finde die SDGs auch teilweise schwierig anwendbar und sehe da auch die Probleme. Ich denke aber auch, dass wir natürlich an einen Punkt kommen müssen, du hast den Sense of Urgency erwähnt, dass wir eine gemeinsame Sprache haben. Und was ist denn der Nenner, auf den wir uns einigen können? Da würde mich mal interessieren, wenn du die SDGs kritisch siehst, wie siehst du das mit dieser gemeinsamen Sprache? Wie kommen wir dann dahin?
Die Kritik, die ich an den SDGs habe, ist eher so diese Entstehungsgeschichte und dass das doch dann eine Art One-Size-Fits-All sein soll, obwohl natürlich die Protagonisten sagen, du musst nicht an allen 17 arbeiten, du suchst dir das für dich aus und setzt die Schwerpunkte. Insofern ist das schon genial entwickelt, gleichzeitig aber eben je nach Entwicklungsstand einer Gesellschaft, einer Wirtschaft, muss es vor Ort Anpassungen geben. Denn sonst bleibt das eben eine Übergriffigkeit. Vielleicht ist aber auch die Zeit vorbei, wo man Sensibilitäten und Übergriffigkeiten zu ernst nehmen sollte, weil der Sense of Urgency, wie wir jetzt auch so mehrfach gesagt haben, so groß sein muss, um überhaupt noch Handlungsspielräume zu sichern, dass gar keine Zeit bleibt, alles noch im Einzelnen auszuhandeln. Und dabei eben, du hast ja auch das angesprochen, die SDGs schon eine tolle gemeinsame Sprache sind. Das funktioniert eben auch über die Kontinente hinweg. Das funktioniert besser als der Gemeinwohlbegriff. Der hat es international schwieriger, sich da auch zu bewegen. Wir hatten eine Studie in Japan, haben dabei festgestellt, dass die japanische Sprache kein eigenes für das Gemeinwohl reservierte Wort hatte und haben das dort versucht einzuführen. Da gibt es schon ähnliche Begriffe, um das Kollektive, das Allgemeine zu adressieren. Aber das im europäischen Denken entstandene Gemeinwohldenken ist dann gar nicht so einfach zu übersetzen. Und da sind die SDGs schon sehr viel griffiger, haben auch versprechen auch eine Messbarkeitsanmutung und können mobilisieren. Insofern ist die Kritik, die ich daran habe, eher im Entstehungsprozess und in der Uniformität, der es übergestülpt werden soll. Aber vielleicht ist es auch genau jetzt notwendig, weil uns gar nicht Zeit bleibt, um noch Feinheiten zu
akzeptieren. Ich verstehe die Diskussion gerade so, als ob wir mit den SDGs eine gemeinsame Sprache hätten. Aber sind die Ziele nicht auch eigentlich in sich widersprüchlich, zumindest zum Teil, Beispiel Armut reduzieren, gleichzeitig das Klima schützen, also dann CO2 reduzieren und dann, was ist mit den aufstrebenden Regionen, ne? Ihr kennt die Diskussion, dass sie natürlich auch ein Recht haben auf Prosperität, auf Wachstum und dass sie einen Mittelstand, eine mittlere Schicht bilden können mit ihrem Kauf- und Konsumverhalten.
Auf alle Fälle, also jedes SDG, jedes Ziel für sich genommen, es steht sauber der Landschaft, aber wenn man sie in Beziehung setzt, tauchen Widersprüche auf. Da es ein Wertkorsett ist, ist es aber auch völlig normal, geht doch gar nicht anders. Werte müssen immer und sind auch oft inkommensurabel, das eine geht zu Lasten des anderen. Das würde ich dem Katalog gar nicht so sehr vorwerfen, sondern es ist eine gute Landkarte mit den wichtigsten Themen dieser Erde, die wir alle haben. Dass die Konflikte auftauchen, das meinte ich vorhin auch mit der Übersetzung auf den lokalen Kontext, muss man vor Ort aushandeln. Und mittlerweile würde ich diese Art von Übergriffigkeit aushalten, um überhaupt unterschiedliche Volkswirtschaften miteinander ins Gespräch zu bringen, in den internationalen Organisationen eine gemeinsame Sprache zu haben. Diesen Teil finde ich mittlerweile fast wichtiger als die Inkonsistenzen, die, wie du sagst, die sehe ich auch und bin auch erstaunt, welchen Erfolg die SDGs haben. Vielleicht sind sie in 10 Jahren wieder weg und wir haben dann was ganz anderes. Aber das, was, Laura, wie du sagst, auf dem ganzen Globus, was entsteht, eine Sprache, gleichzeitig ist aber auch eine Elitensprache, dürfen wir nie vergessen. Es ist eine Sprache der oberen 10.000, vielleicht der oberen 100.000 auf diesem Planeten. Und gleichzeitig ist das das Beste, was wir haben. Ich würde immer mit dem arbeiten wollen, was wir haben und sage, das ist im Sinne von good enough ein ganz toller Start, wenn wir überhaupt noch davon reden können, dass wir noch irgendwann starten können.
Also was ich tatsächlich auch kritischer sehe als diese Trade-offs, die sehe ich natürlich auch, aber die sind eben da, sehe ich genauso wie Timo, was ich sehr kritisch sehe. Und das hattest du gerade so ein bisschen angesprochen mit dieser Messbarkeitsanmutung, hast du es, glaube ich, genannt. Fand ich einen ganz guten Begriff. Ich nenne das auch manchmal so diese Illusion der Kontrolle, die da erzeugt wird. Ja, es ist gut, eine einfache Sprache zu haben, die für alle verständlich ist und die leicht eingängig ist. Andererseits diese bunten Plättchen, die man dann schön auf Webseiten tun kann und sagen kann, wir machen was zu den 5 5 SDGs, die bieten natürlich auch ein sehr großes Potenzial für Impact-Washing, Greenwashing, SDG-Washing, was auch immer. Und was ich glaube, was da nicht nur das Problem ist, ist nicht nur dieses Auseinanderfallen von Worten und Taten. Das ist natürlich eine Sache. Das sehe ich noch nicht mal ganz so kritisch, weil manchmal ist es gut, wenn Firmen zum Beispiel sich committen, weil dann müssen sie auch Taten folgen lassen. Was ich am problematischsten finde, ist diese Illusion der Kontrolle, die dann nach außen suggeriert, wir machen das schon. Und die dann viele Akteure, Akteurinnen dazu führen kann, zu sagen, die da oben haben das schon unter Kontrolle, da muss ich jetzt nichts tun. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die ich auch irgendwie für mich irgendwann erst erkannt habe, dass ich gesagt habe, hey, nee, da oben passiert eigentlich viel zu wenig, wir müssen alle ran. Ne? Und also das finde ich so, dass das größte Gefahr, die größte Gefahr von sowas wie den SDGs, ne? Dass sie signalisieren, wir haben einen Plan, wir machen schon, da darf man eben nicht hinkommen.
Ja, wolltest du antworten, Timo?
Ich wollte antworten, vielleicht ist es auch in einer utopiearmen Zeit, in einer visionsleeren Dekade, der Strohhalm einer Idee, die utopisches Potenzial in sich birgt, weil sie ein Versprechen ist. Aber wie es mit Versprechen so ist, sind halt auch extrem gefährlich. Wer verspricht hier wem mit was und wer hält es nach? Das kann auch mal ein Bauchlanden und hartes Landen geben. Ja, das die Gefahr. Aber auf der anderen Seite, wir haben aktuell nichts Besseres. Wir haben aktuell nichts Besseres zu haben. Oder ich glaube, kennst du andere Entwicklungen?
Nee, also ich habe auch keine besseren Antworten. Ich sehe das auf Uni-Ebene gerade, wo wir uns ja auch fragen, was ist der Footprint, der Handprint, der Brainprint einer Universität? Wie misst man das Ganze? Sind die SDGs das richtige Framework oder nicht? Aber vielleicht noch ganz kurz als Antwort darauf. Was ich glaube, was man wirklich häufiger braucht, sind ganz, ganz ehrliche Statements auch von ganz oben, die sagen, wir haben es nicht unter Kontrolle und wir haben nicht alle Antworten. Wir müssen jetzt alle schauen, wie wir das schaffen. Und ich glaube, diesen Mut auch zu haben, zuzugeben, dass man erst an einem kleinen Teil der Reise angekommen ist, ne, den brauchen wir überall gerade, weil erst dann können wir auch so alle mobilisieren und an Bord bringen. Ich
greife das mal auf, was du vorhin zur Ökonomisierung sozialer Aspekte gesagt hast, Laura. Die Illusion der Kontrolle, und eigentlich sollte man zugeben, man hat es ja nicht unter Kontrolle, aber genau diese Ökonomisierung sozialer Aspekte ist ja wieder ein Versuch, es unter Kontrolle zu bringen. Das wirft für mich mal die Frage auf, wir reden ja jetzt im Grunde genommen ein bisschen von Zweigen der Theorie und der wirtschaftlichen Praxis, die nicht unbedingt jetzt in der Betriebswirtschaftslehre angesiedelt sind. Also ihr seid ja nicht direkt in der Betriebswirtschaftslehre angesiedelt mit euren Aktivitäten. Wie ist denn euer Blick auf die aktuelle Betriebswirtschaftslehre? Was fehlt ihr eigentlich, um den notwendigen Beitrag zur Transformation zu leisten?
Ja, ich versuche es. Also ich bin mir manchmal nicht sicher, wie tief es geht, ob das, was wir erzeugen an oberflächlicher oder an Oberflächenbewegungen, auch in die Tiefe wirkt. Es kann sich keine Business School, keine wirtschaftliche Fakultät mehr leisten, ohne Nachhaltigkeit, ohne CSR auszukommen, das gut zu finden, ob nun etwas mehr grün, etwas mehr divers, etwas von allem. Aber ob das die tiefe Schichten berührt oder ob das eher so eine Art Feigenblatt, Appendix, nice to have ist, was da noch zugehört, was zwar immer noch schön ist fürs Marketing, aber darunter liegen die alten Theorien von Transaktionskosten, Optimierung eigentlich nicht noch weiter gelehrt werden. Positiv gesprochen, es tut sich so viel, eine ganze Menge, und ob das irgendwann umkippt, ob das in die zentralen Fächer hineingeht, ob nicht unsere Fächer, Laura, plötzlich als die zentraleren Fächer gesehen werden. Und deshalb, Dirk, würde ich dir widersprechen, wir stehen nicht am Rande der Betriebswirtschaft. Ich glaube, Laura und ich, wir stehen mittendrin. Man kann fragen, wer steht da am Rande? Stehen die anderen am Rande oder stehen wir am Rande? Wer ist der weiße Rabe? Sind wir die weißen Raben oder sind die anderen die weißen Raben? Und ich finde, das Selbstbewusstsein können wir durchaus haben, ohne zu anspruchsvoll zu sein. Und ich beziehe mich da auf einen Gedanken von Peter Drucker. Oliver hat ihn mehrfach benannt. Peter Drucker, der das Fach auch ein Stück weit definiert hat, hat immer das von dort aus betrachtet. Insofern, Laura und ich sind die schwarzen Raben.
Also da kann ich auch zu sagen, ich fühle mich jetzt auch nicht als eine Außenseiterin in der Betriebswirtschaftslehre, denn ich bin Mitglied der Area Management der Uni Mannheim. Und ne, das ist eine große Business School sehr anerkannt. Also ich glaube, ich bin da mittendrin und wir sind ja auch nicht so alleine. Ne? Es gibt ja schon sehr viele, die da mittlerweile einfach in neue Richtungen denken. Dazu muss man aber auch sagen, dass allein die Dinge, die hier wir hier so voraussetzen, ja, sowas wie Stakeholder Orientation, das ist noch nicht immer im Mainstream angekommen. Und das muss man teilweise noch erklären. Ja, also wir haben schon noch einfach einen großen Teil der BWL, die auf Shareholder Value Maximization als leitendes Prinzip der Wirtschaft schauen und daran auch noch festhalten wollen und sagen, lass uns doch erstmal damit probieren, bis wir damit nicht mehr weiterkommen. Wo wahrscheinlich viele andere sagen würden, hey, das haben wir doch jetzt die letzten Jahrzehnte schon gemerkt, dass wir damit nicht weiterkommen. Ich glaube, dass es tatsächlich einen Paradigmenwechsel in der betriebswirtschaftlichen Lehre braucht, der gerade in Gange ist, der aber noch nicht ganz Mainstream ist. Ja? Und also da muss schon auch einfach in den Business Schools noch viel passieren. Ich glaube, dass das ein Transformationsprozess ist, der sukzessive jetzt passiert. Man kennt ja so diese Phasenmodelle, ne? Wann ändert sich wirklich, wann sind Kipppunkte da? Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ nah an dem Kipppunkt, dass dieses Neue dann auch Mainstream wird und dass man sich dann auch irgendwann schämt, dass man das vielleicht lange abgelehnt hat oder so, ja? Und dann sagen natürlich vielleicht auch viele, die es vorher abgelehnt haben, habe ich doch immer schon gesagt, ja? Stakeholder Orientation ist total wichtig. Also ich glaube, dass wir schon nah an dem Punkt dran sind und ich glaube auch, dass der kommt. Ich glaube aber schon, dass das auch natürlich was damit zu tun hat, dass es wirklich auf einer Ebene die Individuen angreift, die wir so noch nicht gesehen haben. Also Digitalisierung ist ein Transformationsprozess, der ist relativ technisch. Natürlich braucht man da auch die Menschen an Bord, aber da fragst du nicht nach der Ethik. Ja? Bei dem Thema Nachhaltigkeit, da geht es immer um Werte, um Ethik. Und in dem Moment, wo man etwas anders macht, wirft man natürlich implizit auch anderen vor, dass sie es vielleicht nicht richtig machen. Das ist ja so, wie jemand sagt, ich esse kein Fleisch und dann sagen alle anderen, aber wieso hast du denn Lederschuhe an, ja, oder so, weil viele sich angegriffen fühlen, wenn jemand etwas anderes tut. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, der muss jetzt so nach und nach passieren. Und da sind eben viele Leute, die haben 30 Jahre, 40 Jahre was anderes gelehrt, die müssen natürlich jetzt auch, ja, mit ihrer Persönlichkeit damit zurechtkommen, dass sich da Dinge fundamental ändern. Und das geht nicht immer schmerzlos vor sich.
Was Thomas Kuhn sagt, Paradigmenwechsel sind biologische Lösungen. Neue Lehrbücher, deine Berufe in Hamburg, Laura, das ist die beste Investition der Uni Hamburg in das Thema Nachhaltigkeit. Junge Leute zu berufen, die das für das Thema stehen, um den Paradigmenwechsel über Personen laufen zu lassen. Und da denke ich, diese Ausrichtung der BWL durch neue Studienfächer, durch neue Masterprogramme, dass wir nicht nur konsekutiv, dass wir auch weiterbilden, mehr Diversität schon auf dem Campus Eingangstor erzeugen, und dadurch die Diskussion breiter ziehen und auch ein Stück weit die ethische Diskussion nicht den Ethikern überlassen. Weil solange sie den Ethikern mit dem erhobenen Zeigefinger überlassen werden, kann man sie sehr schnell abqualifizieren als, ja, die wollen ja von oben belehren, die haben ja keine Ahnung vom Business, die stehen ja am Rande. Man könnte genauso über die Ethisierung, aber auch auf die Politisierung zu sprechen kommen, weil Ethik ist, je nachdem wie eng und weit definiert, eben mehr als ethisch-moralisch, auch eine ästhetische, eine politische Dimension. Und wenn wir diese Pluralität wieder auf den Campus kriegen, und es gibt es ja von pluraler Ökonomie bis hin zu neuen Studiengängen, da tut sich etwas. Und das Beste sind eigentlich Studierende, die das einfordern, denn die Lehrkräfte ändern sich, wenn die Studierenden anders haben wollen, die müssen neue Lehrbücher schreiben. Und das Allerwichtigste finde ich auf Masterebene spätestens das Einüben kritischen Denkens. Das Wegkommen von einer konsumistischen Haltung, gerade in der Betriebswirtschaftslehre, gibt mir die 10 Tipps, die Checkliste und dann mache ich das schon. Und da können wir auch nur auf den Zeitgeist hoffen, dass das ein Stück weit forciert wird. Denn die Theoriefeindlichkeit, jetzt kein Angriff auf die Studierenden, aber die Theoriefeindlichkeit der Studierenden ist enorm. Möglichst in Checklistenformat gereicht bekommen. Aber schwieriger ist es, da mal zwei Kapitel von Adam Smith wirklich zu lesen, mal in Ruhe in Karl Marx reinzugucken und das dann zu vergleichen mit Rezeption in Südamerika, das ist dann schon anstrengender. Und dann sagen, ich studiere doch BWL und nicht Politikwissenschaft. Und gleichzeitig ist eine BWL und diese Breite zunehmend weniger denkbar, weil du sagst ja, Laura, die Voraussetzung, Stakeholder-Orientierung überhaupt zu sehen, hat das mit Kenntnis vom Staatsaufbau zu tun, hat das zu tun mit Beteiligungsprozessen in der Gesellschaft und die ökonomische Funktion eben einzubetten. Und da ist für mich ein Weg, beispielsweise solche Autoren wie Peter Drucker wieder stärker zu machen im Unterricht, die zwar heute verlacht und verhöhnt und kein Journal mehr auftauchen, aber die Grundlagen unserer Disziplin gelegt haben. Mary Parker Follett, Chester Barnard, Peter Drucker, solche Autoren zu stärken, ist auch ein Beitrag, denke ich, neben den aktuellen Autoren von Piketty mit Mazzucato und, die man auch bringen muss, Studenten auch zu verführen, im besten Sinne weiter zu denken.
Also, aber da wird doch dann tatsächlich die Struktur von Universitäten, wo teilweise Professoren, Professorinnen auf Lebenszeit berufen werden, ja, und die sich natürlich schwer tun, Dinge, die sie dann jahrzehntelang gelehrt haben, dann über Bord zu werfen. Das ist natürlich schon total verständlich. Gleichwohl ist es natürlich nötig, auch neue Modelle zu finden. Ja? Und ein Modell, was ich gerne nutze, um zu erklären, wie man sich vielleicht verhalten sollte oder als Maßgröße zu nehmen, ist das Modell der Donut-Ökonomie. Das ist für mich, weil es so schön griffig ist und weil ich sage, okay, ne, also du hast ja die gesellschaftliche Basis in der Mitte des Donuts, ne, die muss, die soziale Basis, die muss bewahrt werden und wir haben die planetaren Grenzen als die Außengrenzen des Donuts. Und solange man sich dann eben auf diesem Donut bewegt, ist wirtschaftliches Handeln grundsätzlich eigentlich in Ordnung. Dann würde ich sagen, okay, das ist für mich eigentlich gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wenn man da bleibt. Ja, so, ich gebe aber viel Kritik an diesen Dingen. Ist es, wie seht ihr das? Also hat die Donut-Ökonomie, das könnt ihr besser beurteilen, schon auch Einzug in die betriebswirtschaftliche Ausbildung von Studierenden genommen? Oder ist das immer noch irgendwie so ein, ja, so ein Ding, ja, okay, gibt es jetzt, ne, könnt ihr euch lesen, ist aber hier pseudowissenschaftlich und muss man nicht weiter verfolgen.
Also ich kann gerne dazu mal kurz reinhüpfen, weil wir genau dieses Semester Donut Economics in unserer Vorlesungsreihe mit reingenommen haben als ein Element und auch planetare Grenzen. Wir haben eine Vorlesungseinheit zu Sustainability Frameworks, Regulation und auch den ganzen Verständnissen von Nachhaltigkeit, die es da draußen so gibt. Und da haben wir das als eine wichtige Säule mit reingenommen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Konzept. Und das ist ja generell eine Frage, ne? Also wie viel dieser, sag ich mal, populärwissenschaftlichen Literatur nimmt man mit in wissenschaftliche Vorlesungen hinein? Wir sind da, glaube ich, als Lehrstuhl sehr offen, ne? Wir laden auch in jede Session Praktiker, Praktikerinnen ein. Wir haben da sehr viel, was jetzt nicht klassisches Lehrbuch oder klassisches Paper ist. Und ich glaube, man muss halt immer richtig deklarieren, was ist das für ein Inhalt, woher kommt der? Und dann sind die Studierenden gefragt, wie Timus ja auch gesagt hat, kritisch zu reflektieren und über diese Dinge zu diskutieren. Ich finde Donut Economics sehr hilfreich, weil es eben, wie du ja auch schon gesagt hast, so ein Safe Space und auch ein Just Space aufmacht, ne? Und da diese Gerechtigkeitsüberlegungen einfach wirklich zentral sind. Ja, wir können nicht sagen, wir dürfen alle nicht mehr wachsen, wir dürfen uns alle nicht mehr entwickeln und nicht mehr wirtschaftlich handeln. Wir müssen aber auch wissen, dass es einfach Grenzen gibt, die wir teilweise als Menschheit schon überschritten haben und wo wir jetzt gerechte Lösungen finden müssen, wie wir das in die Zukunft schaffen, dass diejenigen, die in der Vergangenheit vielleicht auch viel zu viel diese planetaren Grenzen belastet haben, sich da mehr zurücknehmen und auch ein bisschen mehr Raum denen überlassen, die jetzt diesen Entwicklungsraum noch brauchen.
Ich würde auch in der gleichen Richtung, Laura, wie du auch argumentieren, dass nur weil es jetzt vielleicht nicht aus dem engeren A- oder B-Journal-Bereich der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit kommt, doch etwas gerade Donut Economics auf den Punkt bringt, was Erfahrungswissen in der schönen Form auch darbietungsfähig macht und wir auch runterkommen müssen, zu glauben, nur was gut publiziert ist, ist wert, gelehrt zu werden. Wenn man sagt, Praktikerwissen und Theoriewissen sind gleichwertig, man muss eben nur, wie du auch gesagt hast, Laura, immer ankündigen, wo ich gerade bin und den Studierenden die Möglichkeit geben, das auch einzuordnen und ihnen auch vertrauen, dass sie nicht doof sind, sondern schon wissen, sind alles erwachsene Männer und Frauen, das auch abzuschichten oder auch zu überlegen, was sie damit machen und da kreativer zu werden, wegzukommen von PowerPoint. Ich wäre sehr dafür, in 10 Jahren kein PowerPoint mehr benutzen zu müssen, weil es nicht klüger macht, nicht besseres Denken fördert, sondern andere Formen der Interaktion von Gamification über Reflexionsgruppen, über Praxisprojekte. Und da tut sich eben auch eine Menge an allen Hochschulen, bis hin zum Coaching, extracurriculare Coaching-Programme. Wir nennen das bei uns New Leadership Talents. Da wird ein Student, eine Studierendengruppe von einem Psychoanalytiker oder von einem Unternehmer, von einem Künstler in andere Lebenswelten mitgenommen und das Denken dadurch geöffnet. Das ist viel besser als eine Stunde PowerPoint und Zitatenschlacht, andere Erfahrungen ermöglichen. Und da wandeln sich vielleicht auch die Rolle von Universitäten, etwas offener zu werden hinsichtlich der Persönlichkeitsbildung und weniger Wissen im engeren Sinne zu vermitteln. Was allerdings ich, eine ganz große Diskussion gerade eröffnet, darüber über Bildungspolitik an Hochschulen zu sprechen, was sind eigentlich gute Abschlüsse, gute Qualifikationen, Kompetenzen, Da denke ich auch manchmal, wir versuchen uns auch zu überheben an Business Schools. Wir wollen so viel, wollen alles. Und die tertiäre Bildung, in der wir unterwegs sind, hat vielleicht eine wichtige Bedeutung in der Biografie eines jungen Menschen, aber ist nicht die einzige Einflussgröße, um Werte und Normen zu bilden, wo wir als Hochschullehrer auch aufpassen müssen, uns nicht zu anmaßend in die Werteentwicklung junger Menschen einzubringen, was nicht heißt Flucht aus der Verantwortung, um Gottes Willen, aber auch unsere eigenen Grenzen bewusst zu sein, die wir da eben auch spüren müssen und auch klar in der Rolle zu sein, was bin ich jetzt hier, bin ich Praktiker, bin ich Lehrer, bin ich Pädagoge oder bin ich Wissenschaftler? Und das tut auch jungen Leuten gut, dass sie merken, dass wir auch unsere eigenen Grenzen kennen.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz reinhüpfen, weil das finde ich einen super spannenden Punkt. Wir haben als Lehrstuhl 2015 an der Uni Mannheim den Wahnsinnsraum gehabt, dass es diesen Lehrstuhl vorher in der Form noch nicht gab. Wir sind ja selber so ein kleines Social Entrepreneurship-Projekt gewesen. Wir waren die ersten Jahre über ein Crowdfunding finanziert. Das heißt, wir durften ein Lehrprogramm neu erfinden. Und wir haben ganz stark gesagt, wir möchten so wenig wie möglich vorne stehen und unterrichten. Wir möchten eigentlich einen Raum bieten für eigene Projekte, eigene Kreativität der Studierenden. Und ein Beispiel mal, wir haben dann zum Beispiel ein Seminar gemacht, wo die Studierenden eigene Nachhaltigkeitsdokumentationsfilme gedreht haben. Und am Ende des Semesters gab es dann so ein Filmfestival, wo die Filme gezeigt wurden. Ja, dadurch sind so viele Verbindungen entstanden, weil die rumgelaufen sind, haben Interviews geführt, haben gefilmt und so weiter. Wir haben eigene so kleine Inkubationslabore gehabt für Studis mit sozialunternehmerischen Ideen. Und ich glaube, das ist wieder das Gleiche wie in einem Unternehmen. Ja, also Raum geben von Seiten derjenigen, die im Moment die Machtposition haben, darüber, was wird gemacht in dem Lehrformat, aber dann auch den Raum zu füllen als Studierende und zu sagen, ich gehe in diese Formate rein und ich gestalte das mit. Ich glaube, das ist eine neue Art des Miteinanders in Universitäten und was ich auch schön fand, Timo, wie du gesagt hast, wir sind eine Plattform, ja, auf der kann ganz viel geschehen. Die Frage ist, wie gestalten wir diese Räume und wie werden die dann bespielt? Aber da gehört eben auch wieder so ein bisschen, ja, sag ich mal, dieses Loslassen dazu und zu sagen, ich lasse mich mal drauf ein. Ich habe nicht immer dann die Kontrolle, was in diesem Lehrformat passiert. Das ist ja auch, sag ich mal, erstmal was Mut erfordert. Ich kann nicht am Anfang des Semesters wissen, ich halte 14 Vorlesungen, jeweils 90 Minuten, am Ende schreibe ich diese Klausur und dann kann ich die und die Noten geben. Sondern da passiert dann ganz viel, was ich vielleicht am Anfang noch nicht unter Kontrolle habe. Aber ich glaube, das ist eben auch, finde ich, eine ganz, ganz spannende Rolle, die wir als Gestaltende dieser Lehrräume haben, solche Sachen mal zuzulassen.
Auch noch den Schritt gehen zu sagen, lass uns doch dafür einsetzen, dass wir ein Business School zu Noten abschaffen, diesen verdammten Notendruck rausnehmen, was nicht heißt, dass es keine Leistungskontrollen, kein Feedback mehr gibt, aber zumindest auf den Zeugnissen nach draußen noch ein Bestehen draufsteht und wir nach innen sehr viel klarer werden in der Rückmeldung, weil dieser Notenfetischismus, ob nun in USA oder bei uns, macht die Lehrerfahrung, von der du sprichst, oder Lernerfahrung nicht einfach zunichte, aber macht es unheimlich viel schwerer, wenn wir die Studierenden in so ein Korsett reinzwingen, du musst die guten Noten haben, sich dann darauf einzulassen, in solchen Erfahrungsräumen auch kreativ zu sein. Vielleicht ist es ein Ziel, bis zu unserer Emeritierung uns dafür einzusetzen, die Noten abzuschaffen, was einige Business Schools ja schon gemacht haben in den USA mit unterschiedlichen Erfahrungen. Aber vielleicht brauchen wir eben auch strukturellen Wandel, nicht nur Wandel der Inhalte, sondern auch der Sanktionsmechanismen, auch der Gratifikationslogiken, um eben dieses freie Denken auch zu befördern, was nicht heißt, dass wir kein Feedback geben
wollen. Okay, ja, vielen Dank in diesen tiefen Einblick, ja, den auch Wissenschaftler haben, wenn sie mit Studierenden letztendlich umgehen. Ja, und was vermittelt eigentlich eine Uni? Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten? Und ja, ich wäre froh gewesen, wenn ich solche Professoren wie euch in der Vergangenheit gehabt hätte. Ja, aber ich habe es ja auch irgendwie geschafft, jetzt sinnvolle Dinge, also mich sinnvoll zu beschäftigen. Nochmal ein kurzer Schwenk zurück, bevor wir dann tatsächlich zum Ende kommen müssen, weil wir haben schon gleich eine Stunde erreicht. Also, wenn man jetzt mal schaut, was ihr lehrt. Wir waren da eben schon mal und ich will euch da so ungern jetzt einfach rauslassen, weil ich von so schlauen Leuten dann gerne auch mal zumindest Meinung dazu hören würde. Wie schaffen wir es denn? Und für mich ist das die Form, wie messen wir eigentlich wirtschaftlichen Erfolg, eben ziemlich eindeutig. Ne? Ich war selber bei KPMG viele Jahre und da ist ganz klar, was wirtschaftlicher Erfolg ist. Das kannst du ja im Jahresabschluss sehen. So, die Dinge, die du lehrst, Laura, die Dinge, die du lehrst, Timo, ne? Gute Führung, aber auch Gemeinwohlorientierung. Solange wir das nicht solange Nachhaltigkeitsberichte immer separiert sind vom Jahresabschluss und glaube ich, wird die Steuerungswirkung davon zu schwach sein, um wirklich jetzt mit Macht das Ruder rumzureißen. Ich weiß nicht, ich sehe nur tagtäglich, wie alle sagen, ja gut, ich mache jetzt auch Impact Investing, aber man wird ja wohl noch gutes Geld verdienen müssen, können und dürfen. Ich sage, ja, ist ja in Ordnung, aber wenn Profit dann doch wieder mehr zählt als die Wirkung, die davon ausgeht, dann ist es wieder eine Fehlallokation von Geld. Und solange aber die Messgröße immer der Jahresabschluss ist und da steht ja, wie viel Geld man als Shareholder verdient, ja, dann bleibt es letztendlich zu schwach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich hätte gerne eine Meinung, die mich positiv stimmen lässt oder positiv rausgehen lässt aus diesem Podcast ins Wochenende. Vielleicht könnt ihr mir da noch was mitgeben oder uns und den Hörern, ne?
Also mein Gefühl ist, dass wir ja mittendrin sind in dieser Transformation der Wirtschaft. Es gibt ja schon so viele Unternehmen, die mittlerweile auf unterschiedlichste Art und Weise Bericht ablegen über ihre, manchmal wird es ja nicht finanzielle Impacts, manchmal präfinanzielle Impacts oder wie auch immer Nachhaltigkeitsimpacts genannt. Ich glaube, dass diese Phase jetzt gerade ganz wichtig ist, um uns darüber eben genau zu einigen und diesen Aushandlungsprozess zu haben und möglichst auch alle Stimmen zu hören, wie diese Dinge in Zukunft gestaltet werden sollten. Du hast angesprochen, dieses Separatsein von Nachhaltigkeitsthemen. Das ist ja etwas, was man auch in der Governance der Unternehmen beobachten kann. In der Vergangenheit gab es eine separierte Nachhaltigkeitsabteilung. In vielen Unternehmen werden das jetzt Matrixfunktionen, die eher so ein Konsortium sind oder die eher in allen Bereichen irgendwie anders untergebracht sind als zentralisiert. Ich glaube, das ist jetzt auch im Berichtswesen eine Beobachtung, dass manche Unternehmen jetzt anfangen, integriert Bericht abzulegen. Die Frage ist immer, ist das gut? Ich forsche nicht zur Berichterstattung, aber eine Sache, die ich da beobachte, ist, dass es ein paar Firmen gibt, die, was ich eingangs angesprochen habe, umrechnen in Geld und dann ein Saldo bilden zwischen diesen verschiedensten Impacts. Ja, die sagen dann, wir haben zwar Umweltschäden angerichtet in der Höhe von x Euro, aber dafür haben wir sozialen Wert erwirtschaftet im Wert von x Euro. Und insgesamt sind wir positiv. Ja, und diese ganze Debatte um Net Positive und Netting of Impacts, was ja auch ein bisschen Paul Polman mit Net Positive und so in die Öffentlichkeit dringt, das finde ich schwierig, ne? Weil wir müssen schon die Zahlen auch für sich stehen lassen und nicht immer auf eine Zahl gucken hinterher. Denn bestimmte Dinge, das hatten wir ja mit den Werten, die man nicht immer miteinander in Einklang bringen kann. Genauso kann man verschiedene Impacts nicht einfach miteinander verrechnen und sagen, hinterher ist es einfach nur wichtig, dass wir Net Positive sind. Denn da sind wir bei den Grenzen des Utilitarismus, die wir eigentlich auch schon seit langer Zeit kennen. Da kann man eben nicht alles miteinander verrechnen. Ich glaube, das ist eine ganz kritische Phase, in der wir gerade sind und dass es ganz wichtig ist, eben, wie gesagt, auch mal auszuhalten, dass wir nicht sofort einen Standard haben und auch mal auszuhalten, dass wir nicht sofort eine Zahl haben und vor der Komplexität dieses Themas auch nicht zu kapitulieren. Dafür braucht es Expertenwissen und auch dann die Bildungseinrichtungen, die das aber in die Breite bringen und ganz viel Übersetzungsleistung in die Öffentlichkeit, damit so viele wie möglich den Prozess auch mitgestalten können.
Ich darf noch kurz reagieren darf. Für mich ist der Gedanke wichtiger geworden, nicht gegen, sondern für etwas zu arbeiten. Gegen etwas anzulaufen, um älteren Herren noch was zu erklären am Ende ihrer Karriere, das kann man machen, muss man auch machen. Für mich ist jetzt zunehmend wichtiger geworden, mit jungen Leuten zu arbeiten, mit Startups zu machen, mit Strukturen umzugehen, die das andere versuchen, die Alternativen aufbauen wollen, bis hin zu Rechtsänderungen. Ich finde sehr spannend die Idee der GmbH mit gebundenem Vermögen, die Purpose GmbH, solche Initiativen zu unterstützen und zu hoffen, dass das, Laura hat jetzt den Begriff mal benutzt, des Kipppunktes, dass diese Strukturen von Genossenschaft bis Verantwortungs GmbH mal so eine Kraft entwickeln, dass sie das andere nicht ablösen, aber zumindest attraktiver werden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, mit Vorgaben zu arbeiten, die versuchen, Druck aufzubauen. Da bin ich etwas raus aus der Ecke, weil es immer Umgang mit Widerstand ist. Vielleicht muss da wirklich erst eine Katastrophe passieren, bis andere aufwachen. Das ist jetzt ein großer Begriff, das klingt so ein bisschen wie woke und unwoke, ist auch gefährlich. Deshalb, Oliver, auf deine Frage, um positiv ins Wochenende zu gehen, die Kräfte stärken, von denen man glaubt, dass sie die Zukunft sind. Da, wo Future that has already happened, wie Drucker immer gesagt hat, nach den Punkten zu suchen, den Sweet Spots, wo Dinge passieren, weil auch da, wir haben ja auch ein Berufsleben, Laura und ich und Dirk und du, Oliver, in dem wir selbst auch versuchen, uns, wie soll ich sagen, nicht nur durchzuhangeln, sondern auch Erfolgserlebnisse zu haben, wo die uns auch gut tun. Und immer gegen etwas zu arbeiten, ist viel schwieriger, oder langfristig zumindest, dass mal für etwas zu arbeiten, also zumindest für mich eine echte Alternative ist. Und nicht, das heißt nicht das Ausblenden, heißt aber doch die Kraft dahin lenken, wo man glaubt, wo die positive Energie ist, um so einen Begriff zu gebrauchen und die noch stärker zu machen.
Okay, vielen Dank. Dirk, bevor du in den Abschluss gehst, würde ich euch jetzt schon mal bitten, vielleicht ist das ja der richtige Anlass, das hat mir so gut gefallen, dass ich mich freuen würde, irgendwann demnächst mal eine Publikation von euch beiden gemeinsam zu lesen. Ne? Vielleicht kriegt ihr ja was zusammen, ne? Klang jetzt echt gut und ihr kanntet euch ja noch nicht so richtig gut, aber vielleicht hat es ja Lust auf mehr gemacht. Dirk, ich übergebe gern.
In der Wirtschaftslehre ist der eindimensionale Blick auf Profitabilität, Finanzkapital, also das Leitbild des Homo economicus, mitverantwortlich für die Kollateralschäden an Mensch und Natur. Es braucht ein neues Paradigma, das auch das Human-, Sozial- und Naturkapital in den Blick nimmt, wie es Timo Meinert mit seinem Public-Value-Ansatz versucht. Wie jedoch bewertet man diese nicht monetären Kapitalformen? Aktuelle Ansätze wie Impact Valuation bergen die Gefahr in sich der Ökonomisierung sozialer Aspekte, also quasi wieder eine Hintertür für den Homo economicus, meint Laura Edinger-Schons und richtet ihr experimentelles Forschungsinteresse mehr auf die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern. Herzlichen Dank an unsere ProfessorInnen für ein neues Paradigma in der Wirtschaftslehre, Laura Edinger-Schons und Timo Meinert. Es war inspirierend für Oliver und für mich und sicherlich auch für unsere Zuhörenden, euren Gedankenaustausch zu folgen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.